Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Von Ärztinnen behandelt zu werden, ist heute selbstverständlich. Aber noch vor 150 Jahren waren Frauen als Ärztinnen kaum in der Berufswelt zu finden. Das Studium der Medizin war reine Männersache. Wir sprechen heute über eine der ersten Frauen Europas, die sich damals das Recht erkämpfte, Medizin zu studieren und sogar einen der ersten weiblichen Doktortitel erreichte. Die Rede ist von der Trierin Mathilde Theissen.
Ja, und wer diese Frau war, die unablässig ihren Traum, Ärztin zu werden, verfolgte und welche Herausforderungen sie auf ihrem Weg meistern musste, darüber sprechen wir heute mit einem Experten, der bei uns hier heute zu Gast ist, dem Konzer Heimatforscher und pensionierten Lehrer Willi Körtels. Herr Körtels, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank.
Ja, Herr Körtels, Sie sind Heimatforscher, Sie haben mehrere Bücher verfasst, unter anderem über Frauen in der Region Trier, mehrere Biografien. Darunter findet sich, das fällt schon sehr auf, ein längerer Aufsatz über Mathilde Theissen. Sie haben auch noch ein anderes Werk verfasst, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, über Kampf gegen Antisemitismus. Aber heute reden wir mal über Mathilde, quasi eine Vorkämpferin für Frauenrechte damals und wie gesagt Ärztin in einer Zeit, wo das alles andere als üblich war. Wann ist denn Mathilde Theissen denn konkret geboren worden in Trier?
Also Mathilde Theissen ist am 7. September 1838 in Trier geboren worden. Ihre Eltern waren Robert Theissen und die Ehefrau hieß Maria. Genaueres ist nicht bekannt. Sie sind im Adressbuch in Trier nicht vermerkt. Beide Eltern haben ein nationenüberspannendes Netzwerk aufgebaut. Der Vater hatte Kontakte in Paris und die Mutter zu einer Schule in Gnesen im heutigen Polen. Diese beiden Orte spielen in der Ausbildung der Mathilde Theissen eine wichtige Rolle.
Das heißt, sie ist in Trier nicht zur Schule gegangen, oder?
Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also die Daten sprechen dafür, dass sie selbst die Grundschulausbildung in Frankreich genossen hat. Also sie ist 38 geboren, ab 43 ist sie in einer Schule. Damals war sie ja 5 Jahre alt gewesen. Und diese erste Schule, die war wahrscheinlich eine Privatschule in Luignes. Und dort war sie von 43 bis 45. Dann kam sie nach Trier, war eine längere Zeit zu Hause. Daraufhin haben ihr, weil sie krank war, sie hat ständig gehustet. Und es gibt einen Arzt, der vermutet, dass sie Schwindsucht hat. Das hieß damals TB. Die Eltern bringen sie an eine Schule am Meer, weil die Ärzte glauben, dass das Salzwasser und diese salzangereicherte Luft bei dieser Krankheit von Vorteil wäre. In dieser Schule in Boulogne-sur-Mer verbringt sie von 1845 bis 1950, also 5 Jahre. Danach kommt sie wieder nach Hause und bleibt 3/4 Jahre im Elternhaus ohne Schulausbildung. Die Eltern entscheiden, dass sie über 1000 Kilometer entfernt von Trier eine Schule besucht, die als Lyzeum bezeichnet wird, von Benediktinerinnen geleitet wird. Die Schule selber nennt sich Heiligkreuzkloster in der Nähe von Gnesen. Und in dieser Schule lebt sie rund 8 Jahre. Und während sie in früheren Schulen oft gemobbt wurde wegen ihrer schlechten Gesundheit, weil sie sich zurückgezogen hat, weil sie mit den Schülerinnen nicht mitspielen konnte, hat sie in dieser Schule das Gegenteil erlebt. Die Lehrerinnen sind hochgebildet. Die Schule ist staatlich und kirchlich anerkannt. Die Lehrerinnen haben fast alle eine wissenschaftliche Nebentätigkeit. Die eine schreibt Romane, die andere arbeitet pharmakologisch und jede hat so eine Besonderheit. Und diese Nebentätigkeiten wirken auf die Qualität der Schule zurück.
Das heißt, kurz angemerkt, die Mathilde Theissen ist also als Kind und als Jugendliche an gleich mehreren Standorten unterrichtet worden. Das muss ja auch eine ziemliche Belastung gewesen sein in ihrem Alter, also auch mit Freundschaften und so weiter. Und landet dann im heutigen Polen, das war damals ja preußisch.
Preußisch, ja.
Gnesen, Polen, Posen und ist dann dort mehrere Jahre.
Ja, und dort hat sie eine Freundin in der Klasse, deren Vater war Arzt für Lungenheilkunde. Und dieser Arzt hat wahrscheinlich Mathilde Theissen geheilt, sodass sie weiterhin die Schule besuchen konnte und später auch studieren konnte. Sie blieb über diese Schulzeit hinaus mit einigen Lehrerinnen befreundet. Die Freundin ist leider kurze Zeit später bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als sie 1858 diese polnische Hörer-Töchter-Schule absolviert hatte, hat sie den Wunsch geäußert, Medizin zu studieren. Die Eltern haben sich an verschiedenen deutschen Hochschulen bemüht. Alle haben abgesagt. Eine hat zum Beispiel formuliert, dann würden wir ja einen Präzedenzfall schaffen und das wollen wir nicht.
Das heißt, ganz kurz angemerkt, wir reden ja auch von einer Epoche, in der es alles andere als üblich ist, dass Frauen zum Beispiel als Offiziere dienen oder als Richterinnen oder gar Politik machen oder halt eben zum Beispiel halt eben auch, wie Sie es erwähnen, halt eben Ärztinnen werden können und so weiter. Das heißt, die waren zwar Hebammen, dafür gab es ja eine Ausbildung, aber alles andere darüber hinaus.
Und Krankenschwestern.
Und Krankenschwestern, ja. Aber alles andere darüber hinaus war ihnen ja im Prinzip verwehrt.
Ja.
Trotz Ausnahmen. Also Ausnahmen gab es ja.
Ja.
Und da kommt also Mathilde Theisen auf die Idee, sie will Ärztin werden.
Ja, sie setzt sich mit einigem Nachdruck bei den Eltern ein, dass sie trotzdem Medizin studieren will. Und dann kommt dieses Netzwerk des Vaters, kommt ihr zu Hilfe. Er kannte den Dekan der medizinischen Fakultät an der Sorbonne in Paris. Und dieser Mann, der auch mit Namen genannt wird, Professor Lalonge, ermöglicht ihr, an dieser Hochschule Medizin zu studieren.
Was ja ungewöhnlich ist.
Was ungewöhnlich ist. Und ja. Sie ist unter 600 Studenten die einzige Frau. Und ihre Einführung wird fast rituell vom Dekan gestaltet. Und nachher hat er eine Rede gehalten, in der weist er auf die große Bedeutung, die Frauen im Bereich der Pflege schon über Jahrhunderte in Europa haben. Und dass jetzt eine Frau Medizin studieren will, sei eigentlich die logische Folge, und er bittet die Studenten, dass sie auf die Frau besonders achten. Diese Rede war nach einigen Tagen wieder verklungen. Das heißt, sie hatte konkret im Alltag mit vielen Widerständen auch von Studenten zu tun, aber sie hat das durchgehalten, sie hat den Abschluss dieser Ausbildung geschafft.
Wir haben hier auch einen Artikel aus der Schweizer Illustrierten Zeitung aus dem 20. Jahrhundert, wo tatsächlich auch ihr erster Tag an der Sorbonne beschrieben wird. Und sie selbst schreibt dazu: Am festgesetzten Tag erschien ich vor der Pforte der Sorbonne, wurde durch Gänge und Treppen zum Direktorium geführt. Dort trug man mich in die Matrikeln ein, ich musste meinen Namen darunter setzen, wobei mich ein heiliger Schauder erfasste. Dann erschienen zwei Studenten in Wigs, begrüßten mich durch Handschlag und Verneigung, nahmen mich in ihre Mitte, um mich wiederum durch mehrere Gänge des alten Gebäudes nach dem Rektorat zu geleiten, wo mir Professor Lalonge, eine Leuchte der histologischen Wissenschaft, die Hand zum Gruß reichte und mir eine kleine ermunternde Ansprache zur Begrüßung hielt, was sonst nicht üblich war, sondern dem ersten weiblichen Studenten galt. Nach diesem außerordentlichen Zeremoniell begab ich mich, wieder von den beiden Wächtern begleitet, unter Vorantritt seiner Magnifizenz in Hermelin und bebänderter Tellermütze nach der Aula, wo sich die ganze medizinische Studentenschaft aufgestellt hatte. Also man merkt schon, das war auch für die Sorbonne selbst ein wirklich besonderer Tag.
Ja, ja.
Und man muss dazu ja auch anmerken, dass als Mathilde Theisen sich da in Paris vorstellt, es auch nicht Usus war, dass auch in Frankreich Ärztinnen ausgebildet werden. Das kam nämlich erst einige Jahre später.
Ja. Wer hat damals ein solches Netzwerk, also dieses umspannende europäische Netzwerk, wer hat schon einen Freund an der Sorbonne in Paris, aus Trier? Es gibt allerdings so einen merkwürdigen Hintergrund. Warum setzt man sich für die Bildung von Mädchen ein? Das hat mit einer theoretischen Diskussion in Frankreich zu tun. Dort gibt es eine länderumspannende Diskussion um Frauenbildung, die geht auf Thomas von Aquin zurück. Thomas von Aquin spricht den Frauen ab, dass sie Menschen sind, spricht ihnen ab, dass sie eine Seele hätten. Und auf diesem Hintergrund, im Widerspruch zu Thomas von Aquin, zur Frauenproblematik, diskutiert man in Frankreich im 15., 16. Jahrhundert sehr intensiv. Und das Ergebnis ist, dass sich die durchsetzen, die sagen, wenn man einer Frau, einem Mädchen, die gleiche Bildung eines Jungen zukommen lässt, dann sind sie genauso gut oder besser. Das war die Erkenntnis. Und dieser Funke springt auf die höhere Mädchenbildung, höhere Töchterbildung in Frankreich über. Die Nonnen greifen diesen Gedanken auf, setzen das in die Tat um. Mit diesem Argument versuchen sie, rationale Elemente in die französische Mädchenbildung einzubringen. Und was machen Trierer Bürger, die ein bisschen überregional orientiert sind? Sie bringen ihre Mädchen in französische höhere Töchterschulen. Also ganz wichtiger Aspekt. Und hier gibt es auch in der Nähe von Metz Schulen, die haben Trierer Mädchen im 18. Jahrhundert unterrichtet. Und diese Frauen, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Trier Schulen gründen, in Trier, haben wahrscheinlich den Vorzug, dass sie diese Schulen besucht haben. Eine Frau, die Thekla Buchholz, die nachher eine Schule übernimmt, von der Frau Halberstadt, die formuliert ein didaktisches Konzept für ihre Schule. Und darin kommt zum ersten Mal vor, Frauen müssen rational gebildet werden. Also eine Sensation. 1824. Also es gibt eine sehr intensive Diskussion um Mädchenbildung in Trier, die aber von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Es gibt auch Gegner, die auch ihre Texte schreiben, vor allem preußische Autoren, die sagen, Frauen gehören an den Herd und sollen die Kinder kriegen und so weiter. Und sie setzen sich aber durch, die Zahl der Schüler wird immer größer.
Ja, wie hat es denn Mathilde Theisen dann konkret geschafft, Ärztin zu werden? Sie sagen selber, das Umfeld war nicht ganz so positiv auf sie eingestimmt.
Ja, sie hat wahrscheinlich aufgrund ihrer Krankheitserfahrung hat sie eine Spiritualität entwickelt, mit der sie mit diesen Widerständen, die im Alltag vorgekommen sind, gut umgegangen ist. Also sie hat etwas dagegen gesetzt. Sie ist nicht frustriert worden durch diese Erfahrung, sondern sie hat an ihrem Ziel festgehalten. So ungefähr erkläre ich mir diese Ausdauer. Es ist ein tiefergehender Wunsch und sie nennt eine Persönlichkeit in Gnesen, die zu dieser vertieften Motivation wesentlich beigetragen hat, eine Nonne, die auch Krankenheilkunde gelehrt hat. Und offenbar ist diese Begegnung mit dieser Person entscheidend für diese Motivation, die sie dann ein Leben lang begleitet und die auch dieses Durchhalten ermöglicht hat.
Und wo hat sie da gelebt in Paris?
Bei einer Freundin der Mutter. Und das muss eine Gräfin gewesen sein, eine verwitwete Gräfin. Sie besaß einen Palast oder eine wunderschöne Wohnung. Sie hatte einen Butler. Und diese Freundin der Mutter war in großer Sorge um diese junge Frau. Und sie hat den Butler am Anfang jeden Morgen mit der jungen Frau zur Sorbonne geschickt und abends oder mittags wieder abholen lassen. Und dann hat nach einiger Zeit hat Mathilde Theisen gesagt, sie braucht das nicht, sie macht das alleine. Und sie schildert eine Begegnung in einem Hause der sogenannten höheren Schicht. Und dort war ein Student anwesend, der hat den Anwesenden erklärt, wie wichtig es ist, dass Frauen auch ein Medizinstudium aufnehmen. Und das hat in dieser Familie, sie hat das natürlich verallgemeinert, hat dazu beigetragen, dass es in Frankreich in ihrem Umfeld zumindest akzeptiert war. Also sie musste sich ständig rechtfertigen.
Und letztendlich schließt sie ja auch das Studium an der Sorbonne ab, aber danach hört es ja auch nicht auf für sie. Sie will nämlich noch den Doktortitel machen.
Ja.
Wie hat sie das angestellt?
Dazu gibt es so gut wie gar keine Information. Das ist eher eine Information, die Zeitungen vermitteln. Ein Nachweis über den Doktortitel habe ich auch nicht erbringen können. Ich habe die Universität Lissabon angeschrieben und ich habe keine Antwort bekommen. Also vermutlich existiert ein Archiv dazu gar nicht. Aber sie wird über Jahrzehnte hin wird sie als promovierte Frau geführt.
Dazu muss man ja auch noch anmerken, ich habe mich da auch nochmal versucht schlau zu machen, sie hat in Paris einen Titel erworben des Officier de Santé. Das ist, kann man wahrscheinlich mehr oder weniger übersetzen mit Assistenzarzt. Mhm. Das war damals ein Titel im 19. Jahrhundert in Frankreich, den es heute auch nicht mehr gibt. Der ist 1892 wohl abgeschafft worden. Und der stellte damals so ausgebildete Mediziner quasi eine Stufe unter dem eines normalen Arztes. Durften trotzdem halt eben als solche arbeiten, aber durften sich halt eben nicht als Doktoren nennen. Das kam dann erst später an der Sorbonne. Deswegen gibt es auch in Frankreich unterschiedliche Angaben, wer denn die ersten Ärztinnen immer sind. Da spielen dann auch drei andere Ausländerinnen eine Rolle aus Russland, aus Großbritannien. Unsere Mathilde ist also Officier de Santé und sie sagen selber, sie geht dann nach Portugal und macht dort den Doktortitel. Ja. Und von Portugal kommt sie dann zurück, jetzt als Doktorin.
Und dann setzt sie sich ein für im Krieg Verwundete. Sie geht in die Schlachtfelder, sie wird auch verwundet, sie wird, das sagt ein Text, sie wird in Metz, in einem Lazarett wird sie wieder gepflegt, dass sie wieder diese Schussverletzung überwinden kann.
Dass sie aber auch wirklich ausgerechnet dann ihren Titel macht, in dem dann wirklich sowohl in Deutschland erstmal Kriege ausbrechen, nämlich die deutschen Einigungskriege, und dann noch zwischen Deutschland und Frankreich, also streng genommen zwischen Preußen und den Verbündeten Staaten und Frankreich, 1870, 71. Also da ist sie dann mit reingeraten.
Ja.
Sie hat ja in Straßburg dann eine Praxis eröffnet.
Ja.
Straßburg, was ja bis 1870 ja französisch war.
Ja.
Und dann aber dann Teil dieses neuen deutschen Kaiserreiches ja. wird. Das heißt, sie hat dann schon ja. auf deutschem Boden ja. dann halt dann ja. eben praktiziert, ohne die formelle Zulassung dafür zu haben. Denn in Deutschland gab es diese Approbation, diese Zulassung zu einem Arzt, zu einem Doktor ja erst nach 1890. Aber soweit ich das richtig verstanden habe, durfte sie trotzdem dieses Amt ausüben, unter anderem weil Straßburg damals als neu hinzugekommenes Reichsland quasi außerhalb der preußischen Gesetze lag. Und sie hat in Straßburg dann aber nicht die ganze Zeit durchgehend gearbeitet, oder? Ich glaube, sie war auch nochmal im Ausland, oder?
Sie war im Ausland, sie hat China besucht, sie hat Japan besucht. Da ist nicht ganz klar, was sie dort getan hat. Offenbar hat sie auch vorübergehend gelehrt. Also sie hat Heilkunde gelehrt in diesen Ländern. Und sie wird, als sie gestorben ist, 1936, wird sie auch in diesen Ländern erinnert. Also man weist auf diese bedeutende Persönlichkeit hin. Offenbar hat sie Spuren hinterlassen, die auch in den Zeitungsbeiträgen ein wenig thematisiert werden.
Das ist eine spannende Figur dann, also unsere Mathilde Theisen.
Oh, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man vergleicht, ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut, wie das mit der Gleichberechtigung von Frauen aussieht. Wir als Männer, glaube ich, wir haben da immer eine privilegierte Position, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen für Frauen,
überhaupt
Abitur zu machen. Das kam ja in Deutschland auch erst nach 1900. Also Mädchengymnasien gab es ja gar nicht. Mathilde Theisen hat ja auch kein Gymnasium besuchen können oder keine Abitur machen können.
Es gibt zwei Frauen der Frauenbewegung, die sind ziemlich bekannt. Das ist die Gertrud Bäumer und die Helene Lange. Und Helene Lange hat ein Buch geschrieben über die Situation der Mädchenbildung in Deutschland, um 1890 veröffentlicht. Und darin beklagt sie, dass Mädchen kein Abitur machen können. Das hieß ja, dass sie keinen Zugang zur Universität bekommen. Der preußische Staat hat nur halbherzig darauf reagiert. Er hat ab 1890 eine Institution geschaffen. Da konnte eine Frau als Externe an einem Gymnasium Abitur machen, wenn sie 1000 Reichsmark hinterlegt hat. Das ist eigentlich ein Vermögen gewesen. Das war eine Summe zum Abschrecken, dass diese Methode nicht verwendet wird. Und in Trier gibt es eine jüdische Frau, Hermine Maas, die macht 1890 den Abschluss an der Höheren Töchterschule in Trier als Beste. Dann lehrt sie als Elementarlehrerin 10 Jahre, spart sich Geld an, damit sie diese Summe aufbringen kann und macht das Abitur am Apostelgymnasium in Köln. Und danach studiert sie Medizin. Also dieser Wunsch, Medizin zu studieren, ist für Frauen auch über die konkrete Person Mathilde Theisen hinaus verbreitet. 1901 gibt es bereits 20 approbierte Ärztin in Deutschland. Diese Zahl ist bis 1918 auf 763 Ärztinnen angestiegen.
In einem Deutschland, was damals Millionen Einwohner hatte, ja. wo es tausende Ärzte gab. Und dann reden wir von 1901 von 20 Ärztinnen.
Ja. Und 1899 ist erstmal das staatliche Examen für Frauen in Medizin eingeräumt worden. Also weil es bis dahin gar nicht die Möglichkeit gab, ein Examen durchzuführen. 1899 ist das erlaubt worden.
1900, da ist Mathilde Theisen dann schon 62 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, sie hat schon quasi ihr Berufsleben fast durch.
Ja.
Sie praktiziert weiterhin als Ärztin in Straßburg. Und dann bricht der Erste Weltkrieg los, 1914. Und Straßburg am Ende des Ersten Weltkriegs wird wieder französisch. Kann denn Mathilde Theisen dann da bleiben?
Nein, sie wird 1918 wird sie aus Straßburg ausgewiesen und sie soll mit dieser Ausweisung soll sie ihr gesamtes Vermögen verloren haben. Sie ist als verarmte Person, einige Zeitungen sagen, in die Schweiz gegangen, andere sagen, sie ist nach Freiburg, Littenweiler. Dort hat eine Frauenkongregation ein Kloster unterhalten. Dort ist sie von diesem Kloster aufgenommen worden. Scheinbar, sie war ja damals schon 80 Jahre alt, konnte sie nicht mehr praktizieren. Sie soll in den letzten Jahren ihres Lebens Zeitungsartikel mit Heilkundebeiträgen gesammelt haben, ganze Bücher damit gefüllt haben. Das war so ihre Aktivität in den letzten Jahren. Sie hat auch in dieser Zeit ihre autobiografischen Texte verfasst und die dann veröffentlicht wurden.
Und in der Zeit aber kommt es dann zu Ehrungen, Würdigungen an Sie.
Ab 1928.
Haben Sie da ein Beispiel dabei? Wir haben ja gerade schon einmal erwähnt, dass es einen Bericht gab in einer schweizerischen Zeitung.
Also es kommt dann Schlag auf Schlag. 28, 29, 30, 33, 34 und dann die vielen Nachrufe 36.
Da ist sie gestorben.
Da ist sie gestorben, ja.
Sie haben uns auch nämlich eine Kopie mitgebracht, dass sogar im Trierischen Volksfreund damals über Sie berichtet worden ist. Sie haben die nun mitgebracht in der entsprechenden alten Frakturschrift, also alles andere als leicht zu lesen. Mehr dazu findet ihr übrigens dann auch in den Shownotes von 1932 und da ist übertitelt mit "Die erste Ärztin der Welt, eine Triererin, wechselvolle Lebensschicksale der 95-Jährigen und ein Ehrenblatt für ein Trierer Kind" und ein größerer Artikel, wie gesagt, mehr dazu in den Shownotes, können wir euch dann vortragen.
Aber das ist ja schon ein bisschen reißerisch. Also die erste Ärztin der Welt ist ja nicht ganz präzise, oder?
Sie selber sagt das ja nicht. Eine Zeitung schreibt das und dann übernehmen die anderen Zeitungen das. Auch habe ich gesehen, die ausländischen Zeitungen, die orientieren sich an Texten, die in der Schweiz oder in Deutschland veröffentlicht worden sind. Damit kommt dieser Ruf zustande, der ja nicht historisch kritisch belichtet ist.
Auch wenn man heute Mathilde Theissen noch bei Google sucht, wird sie als erste Ärztin Europas quasi aufgeführt. Warum stimmt das nicht ganz?
Mittlerweile ist bekannt geworden, dass bereits vor 1000 Jahren in Italien eine Frau Medizin studiert hat. Dann hat in Deutschland eine Frau im 18. Jahrhundert ein medizinisches Examen vorgelegt und wahrscheinlich auch promoviert. Der Name heißt Erxleben. Sodass man für Deutschland nicht sagen kann, dass sie die erste deutsche Ärztin war, also mit Mathilde Theissen.
Nichtsdestotrotz war sie die erste Medizinstudentin an der Sorbonne,
ja,
und auf jeden Fall eine immense Vorreiterin ihrer Zeit.
Ja, ja. Und sie hat offenbar mit ihrem Lebensweg auch auf viele Menschen motivierend gewirkt. Die Frauenzeitschriften, es sind ja fast nur Frauenzeitschriften, die über sie berichten, die sehen in ihr ein positives Vorbild, woran sich Frauen orientieren können. Und man sieht auch die Schnelligkeit, mit der viele Frauen ab 1900 den medizinischen Beruf ergreifen. Und das geht ja in der Weimarer Republik weiter. Also die Bildungsvoraussetzungen sind so günstig, dass etwa 1 Million Menschen, junge Leute, Abitur machen können in der Weimarer Republik. Und der Anteil der Frauen an der Hochschule steigt, sodass Anfang der 20er Jahre bereits 10.000 Frauen an deutschen Hochschulen studieren und viele promovieren in diesen Jahren, weil sie ja zum ersten Mal die Gelegenheit haben und sich sehr intensiv mit dem Studium befassen. Und diese Mentalität ist nachher bei den Nazis nicht zurückgeschraubt worden.
Nochmal zurückzukommen auf eine weitere Ehrung, nochmal die Schweizer Zeitung zitieren, die wir vorhin ja schon mal hier vorgebracht hatten, die schließt nämlich ab mit den Worten: "Mathilde Theissen ist in erstaunlichem Maße ungreisenhaft. Immer noch hat ihr Gesicht die festen Linien des geistigen Menschen bewahrt und ihr Mund die ruhige Energie dessen, der viel gekämpft, aber auch viel durchgesetzt hat." Ich glaube, das kann man tatsächlich, glaube ich, gut verwenden, um wirklich diese Person zu illustrieren. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf Mathilde Theissens junge Jahre in Trier. Ist denn gesichert, dass sie wirklich aus Trier ist? Oder könnte sie nicht doch aus einem Nachbarort sein? Sie selber sind ja aus Konz. Das ist wiederum jetzt für unsere Zuhörer, die nicht aus Trier kommen, das ist nahe Trier, eine kleinere Stadt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch zum Beispiel Speich oder Bitburg oder Wittlich.
Also ich habe jetzt bei meinen Recherchen festgestellt, dass manchmal beim Geburtsort Personen flunkern. Wenn sie in einem Dorf geboren sind, dann ist das im 19. Jahrhundert vielleicht nicht sehr schick. Und dann wählen sie dann die nächstgrößere Stadt als Geburtsort. Ob Mathilde Theissen das praktiziert hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir es allerdings vorstellen, weil im Trierer Geburtsregister ist sie nicht zu finden. Also ich habe auch Hilfe gehabt, wir haben gründlich recherchiert, also wir haben ihren Geburtseintrag nicht gefunden und das ist sehr akribisch vorgenommen worden.
Ja, ich bin ja mal gespannt, was wir noch über sie rausfinden werden. Alexander, du hast es ja gerade erwähnt, im Internet findet man über Mathilde Theissen erstaunlicherweise nicht so viel.
Genau.
Vieles dürfte noch in den Archiven verborgen sein. Ja. Wo haben Sie denn selber suchen müssen für Ihre Recherche?
Also ich hatte ja als Grundstock schon die jüdischen Frauen für mein Buch zum Thema Biografie in der Region Trier. Und von daher fange ich ja nicht bei Null an. Und dann habe ich nach Frauen in Trier gesucht. Und dabei bin ich auf Mathilde Theissen gestoßen. Und für mich war das so, dass ich sehr überrascht war, dass eine solche Persönlichkeit in Trier existiert, dass sie aus ihrer Krankheit, die sie schon als Kind hatte, eine so große Gestalt selber produziert. Sie will das ja. Sie wird nicht angehalten, etwas zu tun, sondern sie entwickelt sich ja intrinsisch. Das ist im Grunde ein ganz moderner Mensch, der merkt, er lebt auf der Welt und er hat eine Chance und die ergreift er und die setzt er um. Und diese innere Kraft, die fasziniert mich bis heute, die man in dieser Person entdecken kann.
Mathilde Theisen, 1838 geboren, 1936 gestorben, ja. Also 98 Jahre alt geworden, war eine der ersten Ärztinnen in Europa, ich glaube, das können wir so sagen, ja. Aus Trier, gegen alle Widerstände ihr Ziel durchgesetzt, Ärztin zu werden, hochbetagt, dann schließlich verstorben. Es gibt viele Erinnerungen an sie. Es dürften wahrscheinlich noch mehr herauszufinden sein in der Zukunft. Herr Körtels, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Gerne.
Mehr Infos zu Mathilde Theisen und auch der Original-Volksfreund-Artikel von 1932 findet ihr natürlich auf volksfreund.de/porter. Ihr könnt uns wie immer gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.